This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain, cryptocurrency.
The tech is seen in this Austin, Austin.
Trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts, die Dezember-Folge, die letzte Folge in diesem Jahr. Und zum letzten Mal in diesem Jahr, Johannes, was macht der Hype?
Weihnachten noch nicht so ganz. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es in Schweden ist, aber hier ist es einfach nur kalt. Es ist wenigstens mal Sonne da, anstatt dem grauen Münchner Himmel.
Also hier ist auf jeden Fall das Hype-Thema Klimawandel, auf jeden Fall, weil es ist nicht kalt. Es ist nicht warm, aber es ist auch nicht kalt und es ist auf eine unangenehme Art, hat man einfach das Gefühl, dass es kälter sein sollte. Das ist ein Hype-Thema, das uns, glaube ich, weiter begleiten wird. Das ist ein komisches Beispiel, aber ich weiß nicht, ob du mal, es gibt ja diese Pulver, die man so kaufen kann, die angeblich, wenn man am Abend trinkt, am nächsten Tag den Hangover verhindern. Und ich habe das einmal ausprobiert und dann hat man am nächsten Tag so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass man keinen Kater hat, aber man sich irgendwie so fühlt, als sollte man einen haben. Und das ist auf eine andere Art unangenehm und genauso geht's mir mit dem Klimawandel, wenn es im Winter 9 Grad hat.
Diese Metapher wird Ihnen gebracht vom 30. Geburtstag aufwärts.
So mag es sein. Aber was der Hype natürlich auch macht, ist, er schaut nochmal in die Zukunft. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabe des Hypes, sag ich mal. Und wir hatten in der letzten Folge im November auf den Medientagen München mit Maria Lorenz Buckelberg schon so ein bisschen über unsere Predictions, unsere Trendthemen, sag ich mal, für 2026 gesprochen, was wir wichtig finden, womit wir uns gerne beschäftigen wollen im nächsten Jahr. Aber das große Vorhersagen-Event des Journalismus am Ende des Jahres stand da ja noch aus, nämlich die Predictions des Nieman Lab, die immer, glaube ich, weltweit inzwischen international Denkerinnen und Denker, Journalistinnen und Journalisten, Menschen in der Medienbranche zu ihren Predictions für das kommende Jahr befragen, also jetzt für 2026. Und wir haben uns jetzt für die Abschlussfolge nochmal gedacht, nachdem wir unsere Themen ja schon platzieren durften, jetzt auch einmal über die Ideen und Gedanken von anderen zu sprechen und also über unsere Lieblings-Predictions der Nieman Lab-Predictions zu sprechen. Man muss dazu sagen, vielleicht als Disclaimer, Johannes ist dabei, oder?
Ich bin dabei, ja, genau. Ich habe tatsächlich auch, ich habe irgendwie seit ein paar Jahren immer so eine stehende Einladung, da irgendwie mitzuschreiben. Ich tue es nicht jedes Jahr, aber ich habe tatsächlich für dieses Jahr auch eine geschrieben.
Da können wir sicher auch drüber reden. Wir haben beide uns so ein bisschen umgeschaut, was so unsere Lieblingspredictions sind. Auch das hier so ein bisschen die Weihnachtstradition im Hype-Institut. Wir wollen nicht zu viel danken. Deswegen reden wir nicht über die wir nicht gut fanden. Da gab es auch ein paar, muss ich sagen. Aber reden wir über die wir gut fanden. Und wir hatten dieses Thema irgendwie ausgewählt, dass wir darüber sprechen wollen. Und dann ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass wir nicht drüber gesprochen hatten, was eigentlich Favorit oder was uns gut gefällt oder die besten Predictions eigentlich bedeutet. Deswegen habe ich jetzt zwei Kategorien. Einmal Themen, die ich gut finde, weil es bestätigt, was wir schon immer gesagt haben. Und einmal, was ich gut fand, weil es mich irgendwie zum Nachdenken angeregt hat und überrascht hat. Wie bist du vorgegangen, Johannes?
Sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also, es ist ja immer eine ganze Reihe. Das sind, glaube ich, 150 Artikel dieses Jahr. Zumindest waren es gestern 150 Artikel, als ich durchgegangen bin. Ich bin dann immer so sehr nach Überschriften gegangen. Jedes Mal, wenn Unlocking oder sowas in der Überschrift war, habe ich es erst gar nicht gelesen. Und dann so ein bisschen so, naja, ist das interessant, finde ich das spannend. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, sehr ähnliche Perspektiven auf einige der Sachen.
Wir haben es gerade auch im Vorgespräch schon gemerkt, dass uns ein paar Sachen, ähnliche Sachen interessieren. Thema 150 Artikel, darf ich einmal sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst als Designer, ich fand das dieses Jahr fürchterlich designt. Das ist ja so, ich weiß, wer schon auf der Webseite vom Nieman Lab war und das gesehen hat, das sind alles so Cards, die man dann klicken kann und die sich dann so umdrehen. Und es lädt zumindest bei mir nicht so wahnsinnig schnell und das ist irgendwie clumsy und ich hätte lieber einfach eine Liste gehabt. So, die gibt's auch, aber so die Präsentation fand ich in diesem Jahr nicht ideal. Kleine bisschen Kritik am Anfang.
Ja, das ist technisch. Ich fand's auch interessant. Die sind statt einer reinen HTML-Seite ist es halt eine JavaScript gerenderte Seite und das führt dazu, dass es halt so schnell ist wie JavaScript plus deine Internetverbindung. Und, ja.
Anyways, lass uns über die Inhalte reden. Vielleicht mal, vielleicht, das können wir, glaube ich, ein bisschen schneller abhaken, weil es ja HörerInnen dieses Podcasts ja wissen, was wir schon immer gesagt haben, weil wir es ja schon immer sagen. Deswegen können wir, glaube ich, diese Themen schneller abhandeln. Wir verlinken die natürlich auch alle, also die ganzen Predictions, über die wir jetzt sprechen, verlinken wir dann natürlich in den Shownotes. Und ich würde einmal anfangen mit einem, das mir aufgefallen ist, von John Saroff oder Saroff, dem Gründer von Chartbeat, der darüber geschrieben hat, The Return of the Media Brand, wo er quasi angesichts von fragmentierten Audiences, von Chatbots, von auch Google Zero, ich glaube, andere erwähnen es explizit, ich glaube, er erwähnt es nicht so explizit, aber von diesen ganzen Discoverability-Problemen halt drüber spricht, das Einzige, was Medienunternehmen noch haben, was sie halt ausmacht, ist halt ihre Marke und dass sie den guten Namen haben, zu dem Leute zurückkommen. Eine andere Prediction, die ich mir jetzt nicht gemerkt habe, hat es, glaube ich, sogar explizit dann so geschrieben, die Brand muss halt so stark sein, dass Leute bereit sind, die URL in ihr Browserfenster wieder einzutippen, weil das so die sicherste Möglichkeit ist, wie die Leute noch auf die eigenen Inhalte stoßen. Und ja, ich glaube, das Brand-Thema, das ist jetzt auch nicht nur von uns, haben wir ja auch schon öfter von anderen gehört in den letzten 2-3 Jahren, oder?
Ja, es ist so, an sich ist es nichts Neues. Ne? Ich glaube, dass es diese Vorhersagekünste hätte, glaube ich, die letzten 10 Jahre jedes Jahr schreiben können. Die tritt auch immer wieder so ein bisschen ein. Ich glaube, viele der größeren Marken verstehen das. Also ich glaube, Wired hat ja dieses Jahr extrem viel an Marketing in den USA gefahren. Die New York Times ist wahnsinnig stark. Die Süddeutsche versucht das ja auch schon länger. Die Zeit.
The Onion tatsächlich ja auch. Onion. Ich würde mal die Onion, das Satire-Magazin, das jetzt auch eine Printzeitung rausbringt, würde ich auch mal in der Ecke sehen.
Eben, und das ist so, das sieht man immer wieder eigentlich, dass es so Marken so ein Thema ist und auch irgendwie wichtig ist und das wichtig wahrgenommen wird und gleichzeitig aber immer so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Und ich glaube auch, dass Medienhäuser da immer noch besser werden können. So, auch wenn sie, finde ich, da nicht bei Null anfangen und viele sehr, 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 sehr gut sind, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Aber da fehlt oft ein Gefühl dafür, wie Markenführung tatsächlich langfristig aussehen kann über die einzelne Kampagne hinweg.
Und ich glaube, auch da hat ja Freund des Podcasts und Freund des Media Labs Dirk von Gehlen ja auch im letzten Jahr, letztes Jahr, glaube ich, sogar noch ein Buch drüber geschrieben, Macht Marke, wo es nicht nur um Medienunternehmen ging, aber ja doch auch. Insofern, das, glaube ich, ein wichtiges Thema, muss man aber der Fairness halber klar auch dazu sagen, meinte ich eben schon, kein Geheimwissen. Ich glaube, viele haben das auf dem Schirm. Und ich glaube, das kann man getrost dann als Zeichen oder Signal dafür nehmen, dass das ein wichtiges Thema ist und wichtiges Thema bleibt und man gut daran tut, sich weiter damit zu beschäftigen. Selbe Richtung tatsächlich, können wir direkt nahtlos übergehen zu dem nächsten, finde ich gut, weil es meine Meinung bestätigt, Prediction übergehen können von, in dem Fall von Alistair Coote, Software Engineer bei der New York Times. Charting a path out of the slop bucket.
Schöne Überschrift.
Finde ich auch. Vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, wer SpongeBob gesehen hat. Das klingt so ein bisschen wie das Restaurant von Plankton, dem Chum Bucket. Das gefällt mir ganz gut. Das passt auch als visuelle Metapher ganz, ganz gut, finde ich. Und der im Endeffekt das Gleiche sagt, ein bisschen von einer anderen Richtung. Er geht so ein bisschen stärker darauf ein, dass das Bedürfnis nach verifizierten Inhalten sich steigern wird in einer Zeit, in der halt die gefakten Inhalte immer, immer mehr werden. Er schreibt in einem Satz, was ich dann ganz süß fand, irgendwie, ja, 2026 wird es ein großes Medienevent geben, wo es dann direkt Fakes und Fake-Videos dazu gibt, wo ich nur, my brother in Christ, this has already happened. Ja. Also ich glaube, bei Charlie Kirk hat man das ganz krass gesehen und so weiter. Das ist ja einfach schon die Welt, in der wir leben. Und seine Vorhersage ist eben, dass journalistische Anbieter, die noch ein Restvertrauen haben oder die eine Marke auf Verifikation, auf Wahrhaftigkeit aufgebaut haben. Er beschreibt es, gut daran tun, die Fußmatte wieder auszurollen an alle, die zurückkommen wollen, die in den Slop-Bucket tauchen und sich denken, um Gottes Willen, ich muss was Richtiges finden und dann vielleicht wieder bei CNN, New York Times, Süddeutscher Spiegel etc. landen.
Ja. Das ewige Thema, ne? Eigentlich müsste man aufhören, Twitter als Nachrichtenticker zu verwenden.
Also, ja, also ich glaube, viele haben das ja auch schon getan, oder? Also ich glaube, ein Teil von dieser Wahrnehmung, dass sich Menschen von Social Media verabschieden, was ja nicht stimmt, sie verändern nur ihre Social Media Nutzung, ist ja schon eine, ich will nicht sagen, Fluchtbewegung oder Bewegung weg von diesen Inhalten. Und ich kann jetzt nicht so richtig für die amerikanische Situation sprechen, die da sicher nochmal speziell ist, aber ich meine, das ist doch wahrscheinlich genau das, was wir in Deutschland zumindest während Corona gesehen haben, wo auf einmal die Leute in Scharen wieder zu den Öffentlich-Rechtlichen zurück sind und die Zugriffszahlen bei der Tagesschau hochgegangen sind, bei der SZ hochgegangen sind und so weiter, wo genau das war. Es war Unsicherheit, es war wahnsinnig viel unklare Informationen. Ich will jetzt gar nicht mal nur Falschinformationen, aber es war wahnsinnig viel im Umlauf, was Leuten Angst gemacht hat, was, wo sie sich nicht sicher waren, was stimmt und so weiter. Und viele haben dann wieder ihren Weg zurückgefunden zu den klassischen Medienanbietern, oder?
Definitiv. Ich glaube, ne, das ist auch wieder dieses Vertrauensthema und was ja auch komplexer ist und nicht einfach zu lösen ist, wenn man jetzt keine Pandemie im Laufen hat.
Für mich ist da einfach der entscheidende Punkt dieses, das ist eine Entwicklung, die Journalismus wahrscheinlich nicht beeinflussen kann im Sinne von, dass sie nicht verhindern können, dass es diese Massen an Slop, an Fakes, an Deepfakes, whatever gibt. Aber diesen Gedanken, okay, wir müssen halt dafür sorgen, dass die, für die Leute, die das sehen, und das werden viele sehen, die dann was anderes suchen, denen die Tür so weit wie möglich aufzumachen, oder? Also das ist, das, glaube ich, die Aufgabe ist.
Ja, ich glaube, das fasst das wahrscheinlich relativ gut zusammen, ja.
Was so ein bisschen, das ist schon auch Brandbuilding, aber halt irgendwie nicht nur, finde ich jetzt, ohne dass ich jetzt konkret, das, oder? Also
ich glaube, das hängt dann immer wieder davon ab, wo ziehe ich hier die Grenze? Und ich würde sagen, ist es Teil davon oder sollte Teil davon sein oder Teil von Media Brandbuilding sein oder es auch so gesehen werden. Aber das hängt wahrscheinlich dann von den einzelnen Cases ab.
Dann lass es noch, genau, ich hatte noch einen dritten Case dazu, um einen konkreten Case vielleicht dazu mal zu nennen. Das ist die Prediction von Akoto Ofori-Atta, Gründerin von Capital B, einem unabhängigen Nachrichtenmedium auch in den USA. The year 2026, the year we will all algorithm proof our audiences. Und auch da geht sie in dieselbe Richtung, berichtet aber ein bisschen praktischer tatsächlich aus ihrem Arbeitsalltag, wo sie halt schon in News Deserts unterwegs sind, wo sie mit journalismusfernen Zielgruppen unterwegs sind und wo sie deswegen einfach ganz, ganz andere Wege gehen, um ihre Audiences zu erreichen, wo sie sagt, ja, auch für uns war Social Media und SEO und so war für uns schon wichtig, aber es war für uns noch nie der Hauptweg. Und deswegen, wenn das wegfallen sollte komplett, wäre das auch für uns ein Problem, aber es ist nicht für uns vielleicht nicht so ein großes Problem, wie es für andere Medien ist, weil wir eben zum Beispiel, die legen offenbar einen gedruckten Newsletter aus, den sich Leute mitnehmen und verteilen können in ihren Communities. Sie beschreibt Pivot to Print. Das ist was, worüber wir auch schon gesprochen hatten hier im Podcast. Und redet darüber, wie sie halt lokale Barbershops zu Vektoren für Informationen und News und sowas machen. Auch das wieder ein Thema, hatten wir auch im letzten Jahr schon mit David Schraven im Ruhrgebiet, der diesen Kaffeewagen gemacht hat und so. Also diese ganzen Community-Aspekte, was zum Teil auch Bühnen sicher mit einschließt, aber auch eben dieses Rausgehen, andere Wege finden, mit der Community in Kontakt zu kommen, die eben nicht abhängig von AI oder Plattformen ist. Also unabhängig von Sachen, die man nicht selber kontrolliert, ne?
Ja, ist auch interessant, ne? Wenn man sagt, über Barbershops redet, ne? Das ist ja eigentlich auch wieder den Slogan, den man immer wieder sagt, ne? Dahin gehen, wo die Leute sind, was ja oft eher so das Argument ist, warum man jetzt auf der nächsten Social-Plattform auch unterwegs sein muss, nur halt da umgedreht, in diese Third Spaces zu gehen und da präsent zu sein.
Wobei ich das Thema Sachen, die irgendwie schon länger unterwegs sind, auch das ist ja was irgendwie unabhängig vom Internet ist, weil ich erinnere mich noch, gut, jetzt war ich natürlich nie Journalist, als es das Internet nicht gab, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, als ich in den Journalismus eingestiegen bin, dass genau dasselbe Argument kam mit, ach, wir müssen doch wieder mehr rausgehen und so weiter und so fort, gesagt wurde aber in Bezug aufs Telefon.
Oh ja.
Weil irgendwie das Thema war, ja, die jungen Journalistinnen und Journalisten, die rufen dann halt nur noch an, die gehen nicht mehr raus auf die Straße und reden mit den Leuten. Und auch damals war ja schon, vor 10 Jahren war ja schon, eigentlich müssten wir wieder mehr raus und wieder mehr auf die Straße, mehr zu den Leuten. Und das ist, glaube ich, auch was sich gerade lokaljournalistische Medien ja immer auf die Fahne geschrieben haben. Wir sind ja noch die, die noch nah an den Leuten sind. Also auch da eigentlich ist keine krass neue Erkenntnis, sondern eine Bestätigung von möglicherweise einer Wahrheit, die schon länger im Raum steht.
Es ist sehr witzig, weil ich habe tatsächlich, und ich weiß, wir schweifen jetzt kurz ab für ein paar Sekunden, aber ich habe ein Paper von Will Murray gelesen, der ein amerikanischer Technologiehistoriker ist mit Fokus auf Journalismus, der im Grunde genau diese Thematik so ein bisschen rausgearbeitet hat, inwiefern all diese Technologien, und das fing mit dem Telegramm schon an, die Distanz zwischen Journalismus, Publikum oder Journalismus und ne, über dem Objekt der Berichterstattung irgendwie reduziert haben, dazu geführt haben, dass Journalisten immer weniger mobil wurden. Und das als Telefone im letzten Jahrhundert aufkamen, es lange und breite Diskussionen darüber gab, ob Telefone in Newsrooms angeschafft werden sollten und wenn ja, wie viele. Und oft gab es dann singuläre Telefonzellen in den Newsrooms statt Telefone auf jedem Schreibtisch, weil man nicht wollte, dass die Journalisten im Büro bleiben. Also ja, es ist irgendwie so eine sich durchziehende Diskussion.
Und super interessant ja auch eigentlich, dass es ja dann, dass es diese Entwicklung gab und dann später ja, als dann das Internet kam, der Vorwurf war, hey, nicht nur online recherchieren, auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und jemanden anrufen. Also quasi, dass das Overton-Window des Rausgehen und Leute treffen sich da auch immer verschiebt, wenn die neue Technologie dazu kommt.
Ja, ich werd das Paper in die Show Notes verlinken. Da können wir
sehr gerne
gerne mal drauf verweisen, für die Leute, die nur was Akademisches haben wollen.
Vielleicht zum Abschluss noch des Blogs, gut, weil es bestätigt, was wir schon immer gesagt haben. Und dann gehen wir in die Themen, die uns vielleicht überrascht haben und die wir irgendwie noch auch noch spannend fanden. Ich muss zugeben, ich habe zuerst einen kleinen Fehler gemacht, als ich mir diese Prediction durchlesen wollte. Ich war zuerst auf den Predictions für 2025 unterwegs. Und es hat, kein Witz, es hat irgendwie 3 oder 4 Predictions gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und ich habe es auch nur gemerkt, weil ich eine Prediction gelesen habe, wo ich dachte, hä, hat der Typ das nicht letztes Jahr schon genauso, hatte nicht das auch schon letztes Jahr behauptet? Und dann habe ich nachgeschaut und gesehen, oh nee, das sind die Predictions vom letzten Jahr. Und insofern auch da, die eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass so schnell ist die Entwicklung dann irgendwie doch nicht. Also ich glaube, die großen Linien sind halt doch nicht erst letztes Jahr entstanden, sondern ziehen sich durch.
Es ist immer so, glaube ich, auch mit so Technologie vor allem. Ne? Es ist so, es wird immer gerne als Revolution und Bruch mit der Geschichte verkauft. In der Regel ist dann die tatsächliche Adoption sehr so evolutionär, kleinteilig, voll mit Duct Tape und zusammengestückelt als ich gehe in den Feierabend und komme morgens zurück und arbeite vollkommen anders. Das ist, glaube ich, immer so die Thematik. Und es ist ja trotzdem interessant, ne, dass dieses Marketing trotzdem funktioniert und dieses Storytelling rund um Disruption und Veränderung trotzdem so gut funktioniert, wenn die Wahrnehmung nicht so wirklich da ist. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich interessant fand, wo ich jetzt eigentlich sagen würde, ne, das ist auch so ein Riesending.
Nee, lass uns dann in den Blog gehen und lass uns dann einfach jetzt freier über Sachen reden, die wir noch spannend und zum Nachdenken anregend fanden. Und ja, starte gerne mit deinem Thema.
Zum Thema, ne, Dinge, die ich jedes Jahr veröffentlichen könnte, aber von der Christian, es ist mit 2 A, Marder, Nachrichten. Outlet-Gründer, der hat The Current in Lafayette in Louisiana gegründet, ist der Editor-in-Chief und Executive Director. Und auch das ist so, es ist keine wirkliche Vorhersage, aber so Journalism realizes it has a business talent problem. Wo im Grunde so er erzählt aus seiner eigenen Erfahrung, er ist Gründer, welchen Unterschied das einfach macht, jemanden anzustellen, der nicht nur schreibt oder nicht nur Journalist ist, sondern tatsächlich Business kann. Und vor allem Organisationen kann und Strukturen kann. So ein bisschen diesen Operational-Teil, den man nehmen kann. Auch das ist nichts Neues. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer wieder mal schön, darauf hinzuweisen, dass genau diese Leute oft so ein bisschen unterbeachtet sind.
Ja, so vom Grundsatz her mehr Business-Acumen irgendwie im Journalismus. Das kenne ich schon länger, auf jeden Fall auch. Aber wie meint er das? Meint er, dass halt Medienunternehmen mehr MBAs einstellen sollen? Oder geht es da um Journalisten, Journalistinnen und Journalisten, die das auch machen?
Es geht explizit um Talent tatsächlich. Also er sagt halt, ne, man hat sehr viel kreative Talentförderung.
Ja, ja, genau. Aber geht es um journalistisches Talent, das auch Organisationsfähigkeiten hat? Oder geht es um organizational Talent, das nicht zwangsläufig auch journalistisch Talent sein muss?
Genau, zweiteres.
Okay.
Zweiteres. Wie gesagt, auch kein neues Thema und ich glaube, es ist aber trotzdem so, ne, ist mir gerade lieber als irgendwie die 50. KI-Pro-Vorhersage und wie das den Journalismus verändern wird. Weil viele der Probleme in Medienhäusern resultieren oft auf, sagen wir mal, Management, das besser sein könnte.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Vielleicht ist das ja ein Punkt, um das hier einfach mal zu Protokoll zu geben. wo ich schon länger drüber nachdenke oder was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, ich will jetzt hier nicht so Ben Becker-mäßig, Sie werden mich dafür hassen, dass ich das jetzt sage, aber ich frage mich da immer, ob die Trennung von Verlag und Redaktion, wie sie im Moment oft noch verstanden ist, in dieser Hinsicht noch zeitgemäß ist.
Haarig.
Und ich will damit nicht sagen, dass, also das Ziel, dass diese Trennung erreichen sollte, nämlich unabhängiger und unbeeinflussbarer Journalismus, ist natürlich ein Ziel, das ich komplett teile. Ich frage mich nur, ob diese strikte Trennung noch der beste Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen und ob es nicht auch viele andere Probleme schafft, nämlich dass Leute, die was vom Business verstehen und Leute, die was von Journalismus und Journalismus machen verstehen, nicht unbedingt in denselben Teams arbeiten. Das passiert ja inzwischen auch schon häufiger in Projektteams und so weiter, wo das schon stärker gedacht wird. Aber ich glaube tatsächlich zum Beispiel, dass, das mag jetzt sehr idealistisch sein, aber dass eine umfassende Demokratisierung von Newsrooms vielleicht eine bessere Art wäre, Beeinflussbarkeit von einzelnen Menschen zu verhindern, als diese strikte Trennung, die vielleicht halt verhindert, dass Projekte im Journalismus, egal ob es jetzt KI-Projekte oder sonst was sind, auch mal marketingtechnisch oder Brandbuilding-mäßig durchdacht werden.
Ja, ja, da glaube ich, sind wir einer Meinung.
Also Trennung, Verlag, Redaktion abschaffen.
Grundsätzlich, immer.
Genau. deswegen, unter dem Aspekt finde ich das dann finde ich auch die Prediction interessanter. Wenn man das nicht macht, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, was ja auch eine Gefahr ist, die es in den letzten Jahren schon gab, dass Ressourcen in Newsrooms weg vom Journalismus und hin zu Business geschoben werden. Und ich dann trotzdem immer sagen würde, also will man dann wirklich weniger JournalistInnen einstellen, um dafür mehr Business-Talent einzustellen? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ja, das ist ja genau wieder diese Ressourcenthematik und wo setze ich Prioritäten?
Und dann ist ja genau, das ist halt immer die Frage, an welchem Punkt treffe ich dann halt die Priorität? Okay, nee, ich hire jetzt Business Talent, wie er das beschreibt. Wo macht das wirklich Sinn? Und wo muss ich dann Abstriche beim Journalismus machen, was irgendwie auch nicht die Lösung sein kann? Vielleicht.
Ich gehe mal weiter. Ich habe tatsächlich
eine
KI. Eine einzige KI-Vorhersage mitgenommen. Die ist von John Keegan. John Keegan ist, auch hier Fußnote, ist ein Tech-Reporter bei Sherwood News. Und wer Sherwood News nicht kennt, das ist tatsächlich das Nachrichten-Outlet von Robinhood, der Investment-App, die tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr gegründet wurde, meine ich. Oder letztes Jahr, also auch relativ neu ist.
Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich hasse diesen Trend, dass alle Produkte nach so einem Thema benannt werden. Oh, Peter Thiel benennt alles nach Herr der Ringe. Die benennen jetzt offenbar was, keine Ahnung. Kommt dann die Companion-App Little John oder noch was? Also, keine Ahnung. Ich finde das unkreativ. Anyways, sorry.
Wenigstens muss Tolkien dafür nicht herhalten. Der aber so sehr, das ist so ein bisschen so Inside Baseball, aber ne, seine Vorhersage ist, a tech company will claim to have achieved AGI, the news media won't be ready. Und es ist im Grunde so eine längere Aufführung, dass das auch diese Benchmark oder Benchmark-Reporting oder welches Modell ist jetzt schlauer oder nicht schlauer, alles auf sehr wackeligen methodischen, auf so einem sehr wackeligen methodischen Fundament eigentlich basiert. Und dass sich irgendein Unternehmen nächstes Jahr potenziell hinstellen könnte, sagen könnte, ja, wir haben jetzt AGI, also Artificial General Intelligence, erreicht. Das sicher auch in irgendeiner Form dann mit einem langen Paper belegen wird, dass das aber nicht unbedingt der Fall sein muss, weil Problem der ganzen Sache ist, es gibt natürlich halt keine gemeinsame Definition, was jetzt AGI ist oder wie es aussehen soll. Und das aber natürlich ein Problem ist für Journalisten oder für Medienreporter, wie berichte ich darüber, ohne das rein so sensationell, also aufzubauschen, Sensationalism zu betreiben und da nicht in diese Falle zu tappen, die das Marketing von Tech-Unternehmen hier stellt. Auch dann klein, aber fand ich tatsächlich sehr gut und gut geschrieben.
Ist, glaube ich, auch eine gute Warnung, weil ich denke, gewisse KI-Firmen, die im nächsten Jahr noch größere finanzielle Probleme kriegen werden, als sie ohnehin schon haben, könnten zu verzweifelten Maßnahmen getrieben werden, wie sowas zu behaupten. Finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch stimmt, nachdem OpenAI ja die Umwandlung mit diesem komischen For-Profit-Arm und so weiter jetzt irgendwie geschafft hat. Muss man auch sagen, ne? Habe ich nicht für realistisch gehalten, dass sie das rechtzeitig schaffen. Offenbar haben sie sich doch mit Microsoft noch geeinigt. Aber in den alten, der alte Deal, den OpenAI mit Microsoft hatte, war ja, dass Microsoft Lizenzen an allem und dass die Intellectual Property und so alles nutzen darf, bis sie AGI erreichen. Und ich glaube, in diesen Dokumenten war doch AGI einfach nur definiert als OpenAI macht, war es 100 Millionen, war es 1 Milliarde Gewinn mit KI-Produkten und dann nennen wir es AGI?
Ja, ja, genau. Das hatte irgendeine sehr beliebige Umsatzzahl dahinter geklebt. Deswegen ist das alles sehr, 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 sehr beliebig und schwammig. Ist ja auch interessant und The Verge hatte auch einen Artikel darüber jetzt dieser Woche, dass sogar Tech-Firmen anfangen, langsam nicht mehr über AGI zu reden. Es gibt so eine Art Rebranding-Prozess, der gerade am Laufen ist, wo man versucht, sich auch so ein bisschen zu distanzieren.
Das ist auch schon, das hat doch Sam Altman doch schon vor einigen Monaten, hat er doch, war es bei Rogan oder so, hat genau. er doch im Podcast auch schon gesagt, dass er findet den Begriff eigentlich gar nicht mehr zielführend.
Genau, was so auch so ein Eingeständnis ist an der Stelle. Also, bleibt auf jeden Fall interessant, was das angeht. Ich fand es irgendwie nur ganz nett und ich glaube am Ende, und das ist vielleicht auch der wichtige Punkt, ist, er schreibt so als das, was er gerne sehen würde, ist, dass sich Journalisten mehr damit beschäftigen, wie diese Tools tatsächlich eingesetzt werden und wie Menschen damit umgehen und auch wie sie davon eben betroffen werden. Das ist der viel interessantere Journalismus, als über Keynotes und Pressemitteilungen von OpenAI und Co. zu schreiben. Aber doch relevanter für die Gesellschaft. Und dann hätte ich noch ein letztes Thema. Wir hatten vor kurzem darüber geredet, dass wir da so ein bisschen länger auch mal drüber quatschen wollten, und zwar von Linda Solomon Wood, Kanadierin, die Founder of Publisher of Canada's National Observer ist. Und ihr Titel heißt How to Slay a Trojan Horse. 2026 can be the year we build more shared infrastructure that makes municipal governance searchable, comparable and trackable at the national scale. Also was sie...
Johannes Klingebiel ist ein einfacher Mann, er liest Infrastruktur, er klickt.
Genau. Nein, worauf sie ein bisschen hinaus will, und das finde ich grundsätzlich auch eine sehr interessante Idee, ist so, ne, wie könnte man es schaffen, all diese Informationen, also Gemeinderatssitzungen, Veröffentlichungen von regionalen Regierungsorganen, wie kann man das strukturiert durchsuchbar machen, zugreifbar machen? Sie spricht ja zum Beispiel auch bei dem Thema, was passiert, wenn also jemand eine AI-gesteuerte Kampagne fährt, um regionale Regierungsorgane oder ne, also in Deutschland würden wir Landratsämter und Rathäuser zum Beispiel gezielt anzugreifen. Und dass das einfach praktisch nicht möglich ist zu beobachten, wenn ich das nicht vergleichen kann überregional. Was, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt ist. Es ist, glaube ich, trotzdem interessant. Also sie nennt hier gar nicht KI explizit, also die Schlüsseltechnologie. Es ist eher so ein, hey, wir bräuchten hier einfach mehr gemeinsame Standards, die das Reporting und den Zugriff auf im Grunde demokratische Entscheidungsfindung und Informationen über demokratische Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene vereinfachen. Was ich finde, eine sehr schöne Vision ist, eine sehr kleine Vision ist auch, oder sagen wir mal klein im Sinne von unspektakulär, die aber interessant ist.
Finde ich auch spannend, habe ich 2, 3 Gedankenfragen zu. Vielleicht möchtest du einfach mal deine Meinung dazu sagen. Erste Frage, ist das die Aufgabe von Journalismus oder ist das nicht eher mal die Aufgabe von den Rathäusern, Landratsämtern, Bürgerversammlungen und so weiter, selber ihre Arbeit zu dokumentieren?
Henne-Ei-Prinzip. Keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich meine, realistischerweise im idealsten Fall zweiteres. Praktisch, muss man ehrlicherweise sagen, dann sitzen wir hier noch 2050 vielleicht, bis man da irgendeinen gemeinsamen Standard gefunden hat, der ausgerollt wurde und dann nicht veraltet ist. Ist es vielleicht sogar interessanter, ehrlicherweise sollte man es schaffen, eine journalistische Infrastruktur aufzubauen, die vielleicht auch Non-Profit ist oder entsprechend organisiert ist. Ob das nicht tatsächlich sogar der bessere und vielleicht auch schnellere Ansatz wäre, ehrlicherweise, aber schwer zu sagen. Sie selber spricht jetzt zum Beispiel auch nicht drüber, muss man auch dazu sagen. Also ich meine, sie sieht das journalistisch, aber sie sagt jetzt auch nicht im Detail, wie könnte das aussehen, wie könnte das finanziert sein.
Vielleicht sollte ich so ergänzen, ich glaube, würde das schon als Aufgabe von demokratischen Organen selbst sehen, solche Dinge zu machen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn sie das tun würden, ist es ja aus Gründen von Transparenz und vierter Gewalt und Überprüfen von demokratischen Entscheidungsfindungen ja sicher kein Problem, wenn Journalismus das auch tut. Du sagst es, Vergleichbarkeit ist da irgendwie wichtig. Du sagst auch Non-Profit, das finde ich in dem Fall ein ganz gutes Stichwort. Und das ist so, du sagst, sie erwähnt KI nicht. Klar, KI kommt immer drum vor, wenn es darum geht, diese Vision, hey, wir können dann auf einmal jede Gemeinderatssitzung irgendwie zusammenfassen und irgendwie das zugänglich machen, was da besprochen wurde. Ich sehe da so ein bisschen das Problem, wer liest das? Weil ich glaube, Gemeinderatssitzungen, also zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das immer in den USA oder in anderen Ländern so unbedingt der Fall ist, aber die sind ja öffentlich. So, da kann man ja hingehen und also man kann sich die anschauen. Okay, das dauert, kostet mehr Zeit und ist aufwendiger, als sich eine Zusammenfassung dafür durchzulesen, aber hat das einen Pull-Faktor? Also gibt es Leute, die zu Hause sitzen und sich ärgern, Mist, ich konnte schon wieder die Gemeinderatssitzung nicht verfolgen. Ich wünschte, es gäbe da ein journalistisches Produkt, das das für mich übernimmt. Und das führt mich, also vielleicht müssen wir nicht so weit abschweifen, aber das führt für mich so generell in diese größere Frage. Da gab es auch eine Prediction zu, die ich jetzt nicht so im Detail gelesen habe, aber wo es auch darum ging, the future of journalism is conversational, wo es um diese ganze Chatbot-Thematik geht. Wo ich,
oh Gott, ja.
Ist es so?
Nein.
Nach welchen News fragt man wirklich so? Und ich glaube, es gibt News, nach der man fragt, glaube ich, so im Hyperlokalen so, hey, was ist das für eine Baustelle? Warum hat es da gestern gebrannt? Wurde da schon wieder eingebrochen in der nächsten Straße oder sowas? Vielleicht auch so, was hat denn jetzt Partei X gerade schon wieder gemacht? So mag sein, aber selbst dafür braucht man wahrscheinlich irgendwie einen Trigger, dass man erstmal was hört, da wurde was entschieden, dass man dazu Fragen stellen kann. Gibt es eine conversational Framework, in dem Leute fragen, was ist denn in der Gemeinderatssitzung vom 26.11. passiert?
Ich glaube auch, das ist nicht relevant für Endverbraucher oder nur für sehr nischige Endverbraucher. Ich glaube, es ist eher, ne, es ist ein Recherchetool. Es ist im Grunde, wäre das eine Datenbank, wo ich als Journalist dann zugreifen kann. Ich meine, muss ja auch sagen, Protokolle sind langweilig. Die sind nur dann interessant, wenn ich sie kontextualisiere, zusammenführe, eine Story draufschreibe, dann auch ein Interview führe, also eine klassische journalistische Arbeit. Die aber im Idealfall ein bisschen einfacher ist dadurch, dass ich den Zugriff easy drauf habe, vielleicht auch voll durchsuchbar habe, vielleicht mit Entity Recognition noch drüber, was auch immer, anstatt eben über, weiß nicht, 50 verschiedene Portale mich durchprügeln zu müssen, nicht unbedingt gut eingescannte Dokumente mir auszulesen. Ich denke, das ist es eher. Ich sehe das auch nicht. Ich sehe das nicht. Ne? Ich glaube auch, das ist eine, es ist verführerisch zu glauben, auch mit diesem Chat-Interfaces zu glauben, naja, Journalismus muss ja nur Fakten bereitstellen oder Informationen bereitstellen und der Rest erledigt sich von selbst. Das ist halt kein Journalismus. Das ist ja einfach nur, dann bin ich auch nur eine bessere Datenbank, wo im Grunde niemand Interesse hätte, mich zu durchsuchen. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Es geht eher hier um Rechercheinfrastruktur und Recherchetools zu bauen, als tatsächlich ein Ersatz für Journalismus zu schaffen.
Fair, gebe ich gern zu, dass das, ich habe natürlich direkt von der Consumer-Seite drauf geschaut, klar, als Recherchetool macht sich ja mehr Sinn. Ich glaube, da sind wir dann auch, um zum versöhnlichen Jahresausgang noch auch nochmal was Positives über KI zu sagen. Das ist ja im Endeffekt das Versprechen von KI, was es mit Einschränkungen, so das berühmte Notebook-LM oder sowas ja gibt, die Möglichkeit halt größere Datenmengen, die vorher vielleicht nicht durchsuchbar waren, jetzt einfacher nutzbar zu machen, um dann etwas daraus zu machen. Weniger, um es halt als Produkt selbst zu nutzen, sondern stärker, um es als Werkzeug zu benutzen, um dann etwas daraus zu machen können. Egal, ob das dann Journalismus oder anderer Knowledge Work oder sonst irgendwie was ist.
Ja.
Insofern auch da versöhnlicher Jahresabschluss. ich hätte jetzt haben wir schon relativ viel geredet. Ich würde es ein bisschen reduzieren, aber ein, zwei Themen hätte ich auch noch.
Ja, sehr gerne.
Zum einen die Prediction von Alexandra Borchert, ja auch Bekannte und des Media Labs, Professorin ehrenhalber an der TU München und Independent Media Researcher, schreibt sie in ihrer Bio. Sie nennt es Editors will start tackling the 5% Challenge and it won't be fun. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von einem anderen Artikel, über den wir hier vor einigen Monaten schon mal gesprochen haben, von 404 Media, der überschrieben war mit dem schönen beißenden Titel The Pivot to AI is not real and will not work, wo der Chefredakteur von 404 Media stark dafür argumentiert, dass Journalismus mit Masse und mit Content die Slop Wars nicht gewinnen kann, weil es immer jemanden geben wird, der es schneller und mit weniger Skrupeln produziert. Und so ein bisschen habe ich Alexandra da auch verstanden, so dass sie sagt, sie zitiert die Zahl, sie glaubt, dass es mehr als 5% sind, muss man auch sagen. 95% vom Journalismus sind eigentlich nicht das, was den Wert von Journalismus ausmacht, weil Produktvergleiche, Service-Tests, sie nennt ein paar Beispiele von Sachen, die KI wahrscheinlich tatsächlich schneller machen kann oder die zumindest auch von anderen Akteuren mit KI sehr, sehr schnell gemacht werden, egal ob das diese Akteure dann gute Absichten haben oder nicht. Und das in der Zahl, die sie zitiert, eben 5% der Arbeit von Journalismus, das sind, was Journalismus tatsächlich ausmacht. Sie glaubt, es sind eher 20% und ich glaube auch, dass es eher 20% sind als 5%. Aber ein Fokus auf die Sachen, die Journalismus halt tatsächlich ausmachen. Und das ist eben nicht Masse an Content, sondern das ist eben Human Connection, das ist Recherche, das sind Scoops, das sind Wissen zu teilen, Dinge aufzudecken, die die KI eben nicht weiß. Das sind Kontexte zu schaffen, das ist sich auf Audiences einzulassen und Input von Audiences anzunehmen und sowas. Und dass das ist, worauf sich Journalismus fokussieren sollte, was ich idealistisch schön finde und praktisch auch irgendwie realistisch. Vielleicht mit der kleinen Bitternote irgendwie dabei, dass das, glaube ich, kleineren und neu gegründeten Medienunternehmen, so wie 404 Media, sicher deutlich leichter fällt, als es großen, breiten Medienhäusern fallen wird, oder?
Ja, definitiv. Definitiv. Es ist leichter, wenn ich natürlich ein kleines Publikum aussuchen kann oder eine kleine Nische, für die ich schreibe und mit denen arbeite. Ich glaube, großen fällt es auch leicht her. Also ich meine, New York Times ist ein gutes Beispiel dafür. The Guardian hat seine Probleme, aber auch, glaube ich, ganz solide. Financial Times hat auch irgendwie eine klare Zielgruppe, aber auch eine relativ große Reichweite. Also so, ich mache mir eher so Sorgen über diese mittelgroßen Häuser.
Die auch dann oft, klar, weil die New York Times hat halt auch die Brand, da sind wir wieder beim Brand-Thema, ne?
Genau.
Der New Yorker mit dem Toteback. Onion, wieder bei der Onion, die machen jetzt auch einen Toteback, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, der halt genauso aussieht wie der New Yorker Toteback, aber halt mit die Onion drauf, statt New Yorker.
Ich höre schon raus. Wenn jemand noch später Weihnachtsgeschenke für Christian haben will.
Hey, ich sag, wie es ist, werd mir das Ding halt schon bestellen. Also das damit kriegt man mich. Das wird leider so sein. Insofern also auch da das Brandbuilding wieder ein Thema. Und dann vielleicht noch zum Abschluss ein Thema, das ich schön fand, weil es irgendwie traurig war und erfrischend ehrlich, aber auch irgendwie versucht hat, dem eine positive Note abzuringen. Das ist die Prediction von das werde ich jetzt verhackstücken, Mithili Sampathkumar, eine freie Journalistin und Künstlerin in New York, die über den Renaissance Journalism schreibt, wo sie im Endeffekt sagt, ja, viele im Journalismus, viele freie Autorinnen, Autoren und so weiter haben ihre Jobs verloren, die werden auch nicht wiederkommen, diese Leute müssen irgendwie ihre Miete bezahlen, die werden neue Jobs suchen, die werden Taxifahrer, Barista, Schweißer, alles Mögliche werden, um Geld zu verdienen, werden aber im Kopf Journalistinnen und Journalisten bleiben. Und das ist eine, ja, irgendwie so blieke, wie möglich, also auch realistische Vorstellung. Das könnte schon sein. Prekarisierung von Journalismus ist ja jetzt auch nur keine neue Entwicklung durch KI oder so. Aber sie dreht das eben so und sagt, hey, das schafft eigentlich einen neuen Typus von JournalistIn, der oder die dann eben nicht noch, auch das ein Diversitätsthema, über das wir schon länger gesprochen wird, so, aber in ganz neue Perspektivenvielfalt irgendwie reinbringt und ganz neue Skillsets in Journalismus reinbringt, weil eben vielleicht die meisten Journalistinnen und Journalisten nicht mehr einfach Journalistinnen sind, die Journalismus gelernt haben und dann nur Journalismus machen, sondern vielleicht mal Journalismus gelernt haben, dann aber auch viel Zeit auf dem Bau gearbeitet haben oder irgendwas, diese ganzen anderen normalen Jobs, die normale Menschen so machen, gemacht haben und gleichzeitig aber weiter Journalismus machen, in welchem Sinne auch immer, ob das dann als Newsfluencer passiert, ob das vielleicht dann doch als freie JournalistIn ist, auch wenn dir der Job alleine die Miete nicht mehr bezahlt und dadurch JournalistInnen ein viel, viel breiteres Skillset, viel, viel breitere Perspektivenvielfalt irgendwie mitbringen und dass das eigentlich auch was Gutes sein könnte und das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken und irgendwie einen praktischen Gedanken und ja auch irgendwie einen historisch belegten Gedanken, weil ich glaube, das war ja auch nicht immer so, dass Journalismus der Hauptberuf war, sondern, keine Ahnung, ich habe die letzten 3 Monaten sehr viel diesen Revolutions-Podcast gehört, wo ja alle Revolutionäre immer irgendwie JournalistInnen, Journalisten waren, aber meistens auch irgendwie Anwälte. So, also ohne, dass ich jetzt sagen will, dass alle Journalisten auch Anwälte werden müssen. So, aber wenn wir schon in einer Welt leben, in der man von Journalismus nicht leben kann, dann ist das vielleicht die glashalbvoll Sichtweise darauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch einfach Renaissance-Journalist schön und würde selber auch gerne einer sein.
Das ist ein schönes Antwort. Ich will da auch gar nicht irgendwie reinpiezen. Ich finde, das ist, finde ich gut. Lass uns 2026 mit einer traurig positiven Note, zum 25 beenden, mit einer traurig positiven Note.
Und dann 26 wieder mit Krise einzusteigen, das finde ich gut.
Ja.
Wir haben viele Themen nicht angesprochen. Es gibt einige Sachen, die jetzt nicht in dieses Prediction-Schema fallen, über die man noch hätte reden können. Keine Ahnung, das neue Payment-Package für Elon Musk, alle möglichen Grog-Geschichten, was weiß ich, Themen, die es noch gab, über die wir nicht gesprochen haben jetzt. Auch andere Trendthemen im Gaming-Bereich ist ja auch viel passiert. ich glaube, man kann nie alles abdecken in so einem Podcast, schon gar nicht in der Jahresendfolge. Wir hoffen, ihr habt trotzdem gerne zugehört. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir melden uns im neuen Jahr wieder und wünschen euch bis dahin natürlich frohe Feiertage, fröhliche Weihnachten an alle, die feiern, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt stabil, macht ChatGPT mal aus für eine Woche oder so, und wir hören uns dann wieder im Januar. Macht's gut, Johannes.
Macht's gut.